Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Schriftstellerin Sibylle Berg wird gern beschrieben als Fachfrau für literarische Dystopien. Sie schreibt Gegenwartsromane, Essays, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Hörspiele und Kolumnen. Zuletzt sind von ihr die Romane Grime, Brainfuck und RCE erschienen und am Berliner Ensemble wurde ihr Theaterstück Es kann doch nur noch besser werden uraufgeführt. Doch nun will Sibylle Berg ihren Wirkungskreis noch erweitern. Sie kandidiert für die Europawahl an der Seite von Martin Sonneborn auf Platz 2 der Liste der Satirepartei Die Partei. Gerade sind die beiden zusammen auf Lese- und Wahlkampftour. Heute ist Pause und Sibylle Berg hat Zeit für Fazit. Hallo, guten Abend, Frau Berg.
Schönen guten Abend.
Lässt sich mit Literatur doch zu wenig bewirken oder warum haben Sie sich entschlossen, jetzt das in der Politik zu versuchen?
Zu wenig glaube ich gar nicht. Es ist einfach die Fortsetzung eines natürlichen Prozesses der Politisierung der letzten Jahre bei mir. Seit ungefähr 8 Jahren mache ich Datenschutzaktivismus mit Hackern und Nerds zusammen. Das hat alles nicht viel geholfen. Ich habe in der Schweiz Referenten mitreferentiert, also wo es um sozial Benachteiligte ging. Ich fighte seit Ewigkeiten für die Gleichberechtigung von Randgruppen, Minderheiten. In den letzten Jahren vermehrt neben meiner schriftstellerischen Arbeit politische Arbeit. Und ja, jetzt erweitere ich das Repertoire der politischen Arbeit einfach an der Basis, um mal zu sehen, ja, wo ich helfen kann.
Ja, auch im Schreiben haben Sie sich ja immer wieder mit den Auswirkungen der politischen Systeme auf die Einzelnen auseinandergesetzt, analysieren den Neoliberalismus, beschäftigen sich auch da mit Digitalthemen wie der künstlichen Intelligenz. Sind das dann auch die Themen, mit denen Sie sich politisch positionieren wollen?
Ich glaube, dass unsere Mini-Partei politische Positionierung natürlich Schwerpunkte braucht. Und bei mir ist das ganz klar irgendwie der Kampf gegen die Auflösung unserer Privatsphäre und vielleicht auch Sachen wie Kunst, die irgendwie in Zeiten der zunehmenden Machtergreifung der Rechten irgendwie abgebaut und bedroht wird. Und Armut, Minderheiten, alles, was mich interessiert. Aber da geht es eigentlich nur darum, glaube ich, transparent machen. Also wirklich um Berichterstattung. Warum werden Entscheidungen gefällt, wie sie gefällt werden? Du kannst dann auch noch, wie das Patrick Beyer von den Piraten, der jetzt leider weggeht, sehr gut gemacht hat, klagen. Du kannst ansonsten nicht sehr viel machen. Außer wirklich den Menschen erklären, also noch stärker erklären, was für Auswirkungen auf ihr Privatleben haben. Sachen wie eine Chatkontrolle zum Beispiel oder ja, was da alles Tolles geplant ist oder jetzt die biometrische Überwachung in ganz Europa.
Und doch arbeitet die Partei ja mit anderen Mitteln, mit satirischen Mitteln eben ganz anders als andere Parteien. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ja, weil ich mich in keiner anderen Partei hätte engagieren wollen. Also dieser Haufen von teilweise hochintelligenten, lustigen Menschen, die durchaus sehr ernste Anliegen haben, passt genau zu mir. Also sonst wäre mir das auch nie eingefallen. Das ist mir auch nicht eingefallen, sondern Martin Sonneborn hat mich gefragt und ja.
Wie sieht denn so ein Wahlkampfauftritt von Ihnen beiden aus? Also ist das eine Satire-Show? Wird da gelesen? Wird da ernsthaft diskutiert?
Nee, wir haben eigentlich gar keine Wahlkampfshow gemacht, sondern wir haben eine Lesereise gemacht, weil wir zufälligerweise auch beide im gleichen Verlag aktuelle Bücher haben. Also bei Martin Sonneborn ist es, Herr Sonneborn bleibt in Brüssel und bei mir war es eben RCE, was jetzt als Paperback rauskam. Und natürlich generiert so eine Lesetour mit lustigen Videos auch Aufmerksamkeit, das kann man nicht bestreiten. Und wir haben uns so ein bisschen aneinander gewöhnt und konnten während dieser Tour auch irgendwie arbeiten und Videos machen. Aber es war nicht eine Wahlkampftour, wo ich mit Megafonen durch die Welt gereist wäre. Oder das liegt mir nicht, dazu bin ich schüchtern.
Aber Sie treffen da auf ein interessiertes Publikum. Sind das dann Fans Ihrer Literatur, Ihrer Theaterstücke? Worüber kommen Sie mit den Leuten ins Gespräch?
Naja, ich glaube, das hat sich jetzt gezeigt, das hat sich sehr gut gemischt. Es sind zum einen wirklich Parteimitglieder der Partei, Fans von Martin Sonneborn. Die andere Hälfte waren einfach Leserinnen, theaterbegeisterte Menschen, neugierige Menschen. Es war sehr interessant. Ich hoffe nur mal, dass das so weitergeht und dass es wirklich eine Million Menschen interessiert, was wir da vorhaben.
So viele brauchen Sie, damit Sie es schaffen?
Ich glaube, ja.
Die Partei ist ja aus einem satirischen Milieu hervorgegangen, der Neuen Frankfurter Schule, dem Magazin Titanic. Funktioniert Satire in der Politik? Also können Sie das an einem Beispiel vielleicht beschreiben, wo Sie finden, dass das geht?
Satire, sagt man irgendwie, entsteht ja auch durch eine gewisse Verzweiflung. Und ich glaube, das ist, was die Arbeit der Partei auszeichnet. So, das ist irgendwie trotz aller ein Humor und drüber lachen, es irgendwie einen ernsten Kern gibt. Und das ist der Zustand der Welt. Und ich kann Ihnen gar nicht jetzt beschreiben, wie Satire funktioniert. Das erlebt man ja am besten selber. Aber ich habe zum Beispiel alles, was ich über die Arbeit der EU gelernt habe, von Martin Sonneborn gelernt. Also aus seinen Büchern, die sehr detailreich sind und sehr, sehr gut erklären, aber auch aus seinen Videos, die immer wieder Dinge aufdecken, die in der EU schieflaufen. Also ich glaube, man tut irgendwie der Partei Unrecht, wenn man sie als Satireprojekt abstempelt. Ich finde inzwischen die meisten anderen Parteien sehr viel satirischer als jetzt gerade die.
Martin Sonneborn ist ja nach der letzten Europawahl 2019 zusammen mit dem Satiriker Nico Semsrott mit 2 Sitzen ins Parlament eingezogen. Semsrott ist bald wieder ausgestiegen aus der Partei. Und er hat ja ein bitteres Buch geschrieben über seine Zeit als Abgeordneter im Europaparlament. Beklagt darin Verschwendung, Intransparenz, vieles mehr. Er hat es wohl als großen Druck erlebt, den Wählerwillen, so sagt er selbst, in einen konkreten Auftrag zu übersetzen, auch weil die Partei eben nicht wie andere so ein ganz klares Wahlprogramm hat. Wie stehen Sie dazu?
Ich stehe dazu, dass die meisten Wahlprogramme eben Wahlprogramme sind. Das heißt, dass Versprechungen gemacht werden, dass Floskeln gemacht werden, die eigentlich nie eingelöst werden, sind wir mal ehrlich. Und ich finde es dann wirklich ehrlicher, ein Wahlprogramm zu schreiben, was fordert. Zum Beispiel meine Forderung war, die Überwacher zu überwachen. Also wenn Politikerinnen in der EU dafür stimmen, dass sie alle unsere Messenger und Chats und Mails lesen können, dann möchte ich das umgekehrt auch tun. Ich finde das ist lustig, aber es trifft einen Kern. Was Nico Semsrott angeht, dazu kann ich mich überhaupt nicht äußern. Ich kenne ihn nicht und ich weiß nicht, was ich jetzt bei den Grünen oder wo er jetzt ist, irgendwie besser einbringen kann. Ich wünsche es ihm.
Es war zu lesen, Sie würden die EU gern umbauen. Wie denn?
Ich würde damit gerne noch ein bisschen warten, das zu verraten, weil ich sitze gerade am dritten Buch dieser Crime-RCI-Reihe, wo ich ganz Europa nach einer gelungenen Revolution neu aufbaue. Und deswegen möchte ich da nicht zu viel verraten, aber es wird gut. Glauben Sie mir. Das ist mein Wahlversprechen.
Das heißt, die Einblicke in die Arbeit des Europaparlaments könnten auch noch ein neues Recherchefeld für Ihr Schreiben sein.
Na, sagen wir mal so, ja. Also ich war jetzt 2-mal im Parlament und habe das beobachtet. Ich glaube, das lässt die Hoffnung an ein gutes Ende eher noch weiter schwinden. Aber ich denke, dass es gut ist, einfach mal in der Realpolitik zu begreifen, warum Realpolitik scheitert. Also ob ich mit meinen Vermutungen, wie man die Welt besser gestalten könnte, richtig liege.
Sie haben ja eben schon auch Revolution als Stichwort genannt. Revolutionär und radikal. Möchten Sie das beides sein? Sind Sie das als Sibylle Berg?
Ja, sagen wir mal so, Revolutionen haben ja immer irgendwie einen theoretischen Über- oder Unterbau gehabt. Und den habe ich ja in RCE ganz gut beschrieben, wie man wirklich aus diesem System aussteigen kann, ohne dass es blutig wird, gewalttätig wird. Müsste man jetzt einfach nur nachcoden und nachstellen, dann sehr viele Probleme wie Armut und Wohnungslosigkeit und so weiter gelöst.
Wie wappnen Sie sich denn für die Auseinandersetzung mit den rechten Parteien?
Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich so wahnsinnig auseinandersetzen muss. Also der Fakt ist, dass, glaube ich, die überwiegende Mehrheit im Europaparlament rechts oder wie man es sagt, konservativ, wertekonservativ, rechtskonservativ ist. Also das kann man, glaube ich, dann nur staunend als Zwei-Mann-Abordnung irgendwie betrachten und kann versuchen, dagegen zu halten.
Aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass sie selbst sehr unter Druck geraten. Also in einen Zwiespalt. Muss ich mich hier positionieren?
Wie meinen Sie das?
Naja, die Frage, also sich mit rechten Positionen auseinanderzusetzen, bin ich jetzt still oder erhebe ich das Wort? Agiere ich?
Über allem schwebt ja meine Hoffnung, dass man eigentlich fast immer mit den meisten Menschen in einen Dialog gehen kann. Also das, was wir gerade verlernen. Es geht ja gar nicht so darum, irgendwie seine verhärtete Position durchzuziehen, sondern mich interessiert sehr, wie ist ein zum Beispiel erzkonservativer, neoliberaler Hayek-Jünger so unterwegs? Also welchen Kontakt hat er wirklich mit der Bevölkerung? Das ist doch interessant. Ich denke wirklich, solange man reden kann und sich nicht anschreit, wie es in den letzten Konflikten oder Debatten so passiert ist, ist die Welt noch nicht verloren.
Sie sind 1962 in Weimar geboren, haben 1984 in der DDR einen Ausreiseantrag gestellt, dann in Hamburg studiert. Die Partei wirbt auch für eine neue Zwei-Staaten-Lösung für Deutschland, also die Trennung von Ost und West.
Ja, genau.
Was ist davon zu halten?
Das ist zum Beispiel der satirische Anteil, weil ich denke auch, das ist schon ganz gut, das ist keine Grenzen mehr gibt und ich bin eher dafür, alle anderen Grenzen in Europa auch wieder zu öffnen, so die kurzfristig in den letzten Jahren dann wieder zugingen und Kontrollen eingeführt wurden. Also man sollte Europa schon wieder als Einigkeit denken.
Nerds retten die Welt, das ist der Titel eines Gesprächsbands von Ihnen. Passt der Titel auch zu Ihrem Wahlkampf?
Vielleicht ein bisschen schon, weil ich denke, dass ich schon zu der kleinen Minderheit der Nerds gehöre, ja. Also mal gucken, wie ich die Welt rette.
Die Schriftstellerin Sibylle Berg kandidiert für die Satirepartei, die sie so nicht genannt haben will. Die Partei für die Europawahl am 9. Juni. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Berg.
Vielen Dank.